Wir machen heute weiter mit unserer Reihe des Jakobusbriefs. Jakobus Active Faith. Aktiver Glaube. Wie kann ich das, von dem ich überzeugt bin, was ich von tiefstem Herzen glaube, sichtbar werden lassen in dem, was ich sage, in dem, was ich tue, was ich mache und in dem, was ich denke, was meine Einstellungen sind. Und dabei schauen wir uns eben den Jakobusbrief an, der eigentlich wie perfekt dafür geschaffen ist, sehr praktischer Brief. Ein Brief, der vom Bruder oder Halbbruder besser gesagt von Jesus geschrieben worden ist. Ein Mann, der Gerechte genannt worden ist, weil er bekannt dafür war, die Sachen, die er selbst gepredigt hat, einfach umzusetzen und zu leben. Und ein Mann, der dafür gebrannt hat, dass alle Gläubigen einen Durchbruch erleben können und ihr Glaube in ihrem Leben sichtbar wird. Und als kleine Wiederholung, ich habe gesagt, bei allem, wie Jakobus auch praktisch ist und auch Tipps gibt und er wirklich klar spricht und er sehr herausfordernd ist, ist es immer wichtig dabei zu bedenken und nicht zu vergessen, dass alles, was er sagt und schreibt, immer auf dem Evangelium basiert, dass er immer von dem her, was Jesus für uns getan hat, schreibt und das nicht an sich, was er in seinem Brief zum Besten gibt, die Lösung oder die große Lösung der Probleme ist. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, unser erstes Thema vor 2 Wochen war Prüfungsfreude, wo es darum gegangen ist, dass wir uns wirklich über schwere Zeiten der Herausforderung, der Anfechtung unser Leben freuen dürfen, weil Gott sie verwenden kann, um unseren Glauben zu stärken, unseren Charakter zu vertiefen, uns geistlich wachsen zu lassen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern an das Bild von der Schnur um den Ast, die sobald irgendwie die Schnur unter Spannung steht, ganz eng um diesen Ast schlingt. So wie wir uns auch oft ganz eng um Gott schlingen können, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Oder das Kletterseil, wo man zwar im Kopf wissen kann, ja, das ist sicher, aber erst im Herzen dieses Wissen ankommt, wenn wir es erlebt haben, wenn wir gemerkt haben, hey, das Seil, das haltet uns wirklich. Also wir haben gelernt, dass Gott immer mit uns ist, dass er nur Gutes für uns hat und dass es keine hoffnungslosen Situationen gibt. Egal in welcher Situation dürfen wir Hoffnung haben. Heute geht's weiter. Und zwar wieder mit 2 Stellen im Jakobusbrief, die direkt dort anschließen, wo wir das letzte Mal gelesen haben. Und zwar in Jakobus 1, 5 bis 8 und ein paar Verse aus Jakobus 5, und zwar der Vers 13 und dann 16b bis 18. Und ich möchte euch die ganzen Stellen einfach zu Beginn gemeinsam mit euch lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Und aus Jakobus 5, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Den Vers haben wir heute eingangs schon gehört, perfekte Einleitung. Und ich lese dann weiter ab Vers 16b. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Nun, die aufmerksamen Leser unter euch werden erfasst haben, um was es heute geht. Es geht um Gebet, um vertrauensvolles Gebet. Also mein Reden, das bewusst an Gott gerichtet ist. Mein Austausch mit ihm, ja, wo ich mich ihm öffne und auch offen für ihn bin. Wir Christen, wir lieben es ja immer wieder darauf hinzuweisen, dass es bei unserem Glauben ja nicht um eine starre Religion geht, ja, wo man einfach nur gewisse Dinge einhält, sondern um eine lebendige Beziehung zu Gott, um eine lebendige Beziehung zu Jesus. Die Sache ist, wenn man sich jetzt menschliche Beziehungen untereinander anschaut, was ist das große Um und Auf in jeder Beziehung? Was ist der Schlüssel, damit eine Beziehung wirklich lebendig wird, damit sie gesund bleibt und erfolgreich ist? Vertrauen, das ist ganz sicher. Gemeinschaft. da haben wir es. Kommunikation. Kommunikation ist der Geheimtipp für jede Beziehung. Wie kommuniziere ich, wann kommuniziere ich, wie oft kommuniziere ich mit meinem Gegenüber? Das sind die großen Fragen, mit denen man sich da auseinandersetzt. Jeder Beziehungsexperte wird euch das bestätigen. Und bei Gott ist es nicht anders. Kommunikation ist überlebenswichtig, wenn wir unsere Beziehung zu Gott aufrechterhalten wollen, wenn wir sie gesund halten wollen, wenn wir sie lebendig halten wollen. Und Gebet ist nichts anderes als Kommunikation. Es ist eigentlich genau das, ich öffne mich Gott, ich rede mit ihm, ich lasse ihm wissen, was in mir vorgeht und versuche ja offen zu sein für das, was er mir sagen möchte. Und bei Gott ist es sogar noch viel wesentlicher, mit ihm eine gute, gesunde, intensive Kommunikation zu betreiben, weil wir ja nicht wie mit anderen Menschen einfach mal nur auch physisch zusammen sein können oder einfach auf einen Kaffee gehen, wo wir mal nur sitzen und gemeinsam die Stille genießen, weil wir Gott ja nicht anfassen können, weil wir ihn ja nicht sehen können. Und ich glaube, um dem das auch zu bestärken, brauchen wir nur mal ein paar Fragen, das in einer Fernbeziehung lebt. Ja, könnt ihr dann, wenn ihr mal trefft, Samuel und Maria Wolf fragen, wie das war, wie die Maria nur in Deutschland war. Wenn man dann die zwei fragen würde, was ist das Wichtigste in eurem Leben, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, Skype oder WhatsApp oder das Telefon oder was immer es braucht, damit die Kommunikation zwischen uns zwar funktioniert und aufrechterhalten werden kann. Und mit Gott ist es genau gleich. Gebet ist unser Skype, ist unser WhatsApp, ist unser Telefon, das wir verwenden müssen, das wir brauchen, damit wir wirklich eine Beziehung leben können mit unserem himmlischen Vater, die lebendig ist und die gesund ist. Und unser Text heute beantwortet einige Fragen zu wann und wie und gibt uns ganz viele ermutigende Wahrheiten und Versprechen, die mit Gebet verbunden sind. Dabei konzentriert sich Jakobus aber vor allem auf das bittende Gebet, wo die Fürbitte, wir wissen ja vom letzten Mal, dass Jakobus selbst einer war, der ganz viel Fürbitte geleistet hat, der jeden Tag so viel gebetet hat, dass seine Knie ganz hart und verformt worden sind. Sie haben sie damals mit Hufe von Kamele verglichen sogar. Und er gibt uns vor allem, und ganz wichtig, zwei große Voraussetzungen, zwei Bedingungen, damit unser Gebet auch Frucht bringt. Damit Gebet erhört wird, dass es eine Auswirkung hat. Aber zuerst möchte ich beginnen mit Jakobus 5,13, den Vers, den wir eingangs gehört haben, um gleich einmal unmissverständlich klar zu machen, wann wir beten dürfen. Und zwar steht in Jakobus 5,13, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Also schwierige Preisfrage, ja, wann dürfen wir beten, wann dürfen wir zu Gott kommen? Immer, jederzeit, egal wann, 24/7, rund um die Uhr, egal wie es dir geht, du darfst dich ständig Gott öffnen, du darfst ständig mit einem in Kontakt treten, sei es durch Gebet, sei es durch Lobpreis, was ja auch noch eine andere Form des Gebets ist. Und das ist auch der Grund, warum Paulus uns in seinen Briefen immer wieder dazu auffordert, hey, betet ohne Unterlass. Weil genau das ist es, was wir brauchen und das Wichtigste in unserem Leben zu fördern und am Leben zu halten, unsere Beziehung zu Gott. Ihn besser kennenzulernen, ihn tiefer verstehen zu können. Und genau das passiert durch Gebet. Aber noch etwas anderes schwingt in diesem kurzen Vers mit. Und zwar völlige Filterlosigkeit. Ja, wir leben zwar in einer Zeit der endlosen Filter durch Snapchat und Co. und durch Social Media, wo wir versuchen, alles auf Hochglanz zu bringen. Aber Gott möchte, dass du unverändert, ungeschönt, ungefiltert zu ihm kommst. Geht's dir mies? Geht's dir richtig schlecht? Dann versuch nicht so zu tun, als wäre alles okay, sondern zeig es ihm. Tu nicht so, als wäre alles in Ordnung. Lass es ihn wissen. Oder im Gegenteil, explodierst du gerade vor Freude, weil du so dankbar bist. Weil du einfach so eine tiefe Zufriedenheit und Freude erlebst durch das, was Gott in deinem Leben schenkt. Dann halt dich nicht zurück. Ja, zeig es ihm. Drück deine Freude so aus, wie du es für richtig haltest. Sei authentisch in deinem Gebet. Und da sind die Psalmen ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn du auf der Suche bist nach authentischem Gebet, ja, sei es im Positiven oder im Negativen, dann wirst du dort ganz sicher fündig. Also Gebet ist immer gut, ist immer wichtig. Wir dürfen jederzeit kommen. Es ist ja gut, dass wir das einmal grundlegend geklärt haben für die, die das nicht klar war. Aber nehmen wir unsere erste Textstelle für heute ein bisschen genauer unter die Lupe, wo es, wie gesagt, vor allem um das bittende Gebet geht. Und dort heißt es im ersten Vers, in Vers 5, Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. In dem Vers kommen wir gleich mal zu einer der wichtigsten und grundlegendsten Wahrheiten, die es gilt zu verinnerlichen und wirklich aufzusagen, wenn es darum geht, Gott um etwas zu bitten. Und zwar, Gott gibt gerne. Ja, er liebt es, wenn er uns helfen kann. Er liebt es, wenn er uns geben kann. Er ist großzügig. Ja. Er gibt im Überfluss. Und egal, um was es geht, ja, nicht nur um Weisheit. Jakobus verwendet zwar das Beispiel der Weisheit, weil es in die Verse davor, das wissen wir vom letzten Mal, darum gegangen ist, wie man schwierige Zeiten gut durchsteht. Und da ist Weisheit oft wichtig. Aber Gott macht uns klar in seinem Wort, dass er uns viel mehr geben möchte, dass er uns alles geben möchte, was wir brauchen. Braucht man nur an Matthäus 7 denken, wo Jesus selbst sagt, wenn ihr oder wir Menschen, die doch so viel Böses auch in uns haben, unsere Kinder gute Sachen geben, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater, der unendlich gut ist, uns die Dinge geben, die wir brauchen und die gut für uns sind. Gott liebt es, großzügig zu sein. Er hat die größte Freude daran, seinen Kindern das zu geben, was sie benötigen. Er liebt es, wenn wir ihn um etwas bitten. Und darum ist es so wichtig, sich das immer tief in unser Herz einbrennen zu lassen. Das Wissen nicht nur im Kopf zu haben, sondern im Alltag, in meiner Mentalität tief verankert zu sein, dass Gott großzügig ist, dass er gerne gibt. Weil viele Menschen oder viele von uns werden leider im Alltag genau von gegenteiligen negativen Beispielen geprägt. Wenn wir um irgendwas bitten, wenn wir etwas brauchen, bekommen wir eher oft die gegenteilige Reaktion. Und man spürt, was für Last man ist. Dass man eher abgelehnt ist. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn man in der Arbeit was braucht vom Chef, der ziemlich krantig ist, oder in der Schule vom Lehrer, der immer schlecht gelaunt ist, oder vom Direktor. Manche erleben das vielleicht sogar daheim bei ihren Familien, wenn sie ihre Eltern um etwas bitten. Und man weiß eh schon, dass der andere eher nicht so gut darauf reagieren wird und man braucht vielleicht einen halben Tag Überwindungszeit, damit man sie dazu aufraffen kann, dieses Gespräch zu führen. Und dann führt man dieses Gespräch und es geht schon wieder los, boah, ja, das ist aber viel, was du da von mir verlangst. Brauchst du das wirklich? Boah, ausnahmsweise, aber es ist schon ein großer Gefallen, um den du mir da bittest. Und vielleicht bekommen wir das, um was wir bitten oder auch nicht, das ist gar nicht so wichtig. Das, was essentiell und diesen Moment uns prägt, ist die Ablehnung, die wir spüren. Das ist das Gefühl, was wir vermittelt kriegen, dass du eine Last bist, dass du anstrengend bist, dass du vielleicht unselbstständig bist. Warum kannst du das selber nicht? Und das führt dazu, dass wir uns zurückziehen, ja, und versuchen, immer weniger zu bitten und die Sachen selbst zu regeln, so gut es geht. Vielleicht im äußersten Notfall um Hilfe fragen, aber lieber gar nicht fragen und selbst regeln, bevor ich wieder dieses Gefühl der Ablehnung erlebe und erfahre. Man möchte nicht ungut auffallen. Man will nicht der sein, der etwas braucht, der es alleine nicht schafft. Man will sich nicht verletzlich machen, weil es den Anschein macht, derjenige, der um Hilfe bittet, der etwas benötigt, der ist schwach. Der schafft es selber nicht. Und wisst ihr, manchmal denken und handeln wir Gott gegenüber genau gleich. Und vielleicht ist es uns nicht einmal bewusst. Aber prüf dich selber, denk drüber nach, wenn du Hilfe benötigst, wenn du vor einem Problem stehst, was ist die erste Reaktion? Kommst du unmittelbar damit zu Gott und bittest ihm um Hilfe? Oder wenn du einen Mangel erleidest oder was auch immer? Oder versuchst du es zuerst einmal selbst zu regeln und erst dann, wenn du selbst an Grenzen stoßt, kommst du auf die Idee, Gott ins Spiel zu holen? Warum machen wir das? Kann es vielleicht sein, dass wir eben genau diese Angst vor Ablehnung irgendwo in uns haben, dass Gott uns sagt, boah, du bist anstrengend, dauernd brauchst du was. Boah, bist du lästig. Und obwohl wir natürlich wissen, dass es nicht so ist, aber es kann tief in uns drinnen stecken, weil wir so geprägt sind. In meiner Kindheit, wie ich mal darüber nachgedacht habe, bin ich drauf gekommen, dass ich oft, das war überall, nicht nur also daheim, aber vielleicht auch bei Freunden und anderen, dass ich mir oft Sachen genommen habe, ohne zu fragen. Nicht, weil ich nicht fragen wollte oder weil ich gedacht habe, es ist egal, sondern weil ich so Angst gehabt habe, dass die Leute, die fragen werden, nein sagen. Und für mich war es dann eher sicherer oder einfacher, die Sache einfach zu nehmen, bevor ich mir der Gefahr aussetze, ein Nein zu bekommen und abgelehnt zu werden oder mich abgelehnt zu fühlen als Person. Und das hat sich bis weit ins junge Erwachsenenalter in mein Gottesbild hineingeschlichen, ohne dass ich es gemerkt habe. Bis ich mir realisiert habe, hey, Gott ist genau das Gegenteil von einem bösen, kantigen Chef oder von einem Lehrer, der immer schlecht gelaunt ist. Er lehnt mich für nichts ab, was ich ihm bitte. Er freut sich, es ist ihm die größte Freude und ein Genuss, wenn ich in einer Situation bin, wo er mir etwas geben kann, wo er mir helfen kann. Er sagt, hey, ich kenne dich und ich sehe dich und ich nehme dich völlig an, so wie du bist. Und der Bitte, auch wenn ich sie vielleicht nicht erhöre, weil sie in meinem Sinn nicht gut für dich ist, ändert nichts daran, dass du völlig angenommen von mir bist. Und dass ich es liebe, dir zu geben, was du brauchst. Unser Text sagt, Gott macht uns keine Vorhaltungen, er macht uns keine Vorwürfe. Boah, wie unselbstständig bist du eigentlich? Boah, was brauchst du ständig von mir? Nein, ganz das Gegenteil, er freut sich darauf, dass wir zu ihm kommen. Und wenn du merkst, dass du manchmal auch solche destruktive Gedankenmuster hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, zu beginnen, diese zu überwinden mit dieser Wahrheit, dass du sie ersetzt mit richtigen Gedanken, dass du Gott um alles bitten darfst, du sollst es sogar. Gott wünscht sich das, dass wir mit unseren Bitten und Anliegen zu ihm kommen. Wir dürfen in unseren Gebeten eine freimütige Kultur des Bittens etablieren. In einem anderen Stück in Jakobus schreibt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist oft schon das einzige Problem manchmal. Dass wir am Mangel allein Dinge nicht haben, die wir vielleicht brauchen, weil wir gar nicht drum bitten. Weil wir gar nicht auf die Idee kommen, Gott drum zu fragen. Und das Nichtwissen dieser Wahrheit, dass Gott großzügig ist, dass es liebt zu geben, im Alltag, in unserem Herzen, führt zu dem Mangel an der ersten Bedingung, die Jakobus uns nennt, in die folgenden Verse, damit ein Gebet eine Durchschlagskraft hat, damit Gebet auch erhört wird. Und das ist Glaube und Vertrauen. Lesen wir dazu Jakobus 1, Verse 4 bis 8. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens verbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Jakobus, typisch wie er ist, fährt wieder mal frontal rein, hat einen sehr harten Ton, um zu unterstreichen, wie wichtig das Vertrauen zu Gott ist, wie wichtig das ist, klar ausgerichtet zu sein, nicht zu zögern, nicht da und hin und her zu denken, wie er es beschreibt, mit einer Meereswelle, die einmal dort ist und einmal da. Und genau das meint er mit diesem Zweifel. Ja. Das dürfen wir nicht missverstehen. Ich glaube, da kann man schneller zu anderen Gedanken kommen, was er mit diesem Zweifel meint. Ja. Was bedeutet das? Wer zweifelt, der soll nicht denken, dass er von Gott was empfange. Heißt es, dass ich keine Fragen mehr stellen darf? Heißt es, dass ich über alles immer im Klaren sein muss? Dass ich keine Unsicherheiten mehr haben darf? Wenn es so wäre, wäre es eine schlechte Nachricht für mich selber. Ich bin persönlich ein Mensch, der sich ganz viele Fragen stellt, der viele Sachen hinterfragt. Und das ist oft nicht leicht. Ja. Das rüttelt oft sehr stark an meinem Fundament. Aber ich glaube, dass es auch was Gutes ist, um eine Tiefe zu bekommen. Ja. Um das Fundament noch stärker werden zu lassen. Also denke ich nicht, ich bin überzeugt davon, dass Jakobus nicht diese Art von Zweifel meint, Sachen zu hinterfragen. Ja. Ich sage ja immer, Wahrheit, die man nicht hinterfragen darf, ist nicht wert, Wahrheit genannt zu werden. Weil wenn wir uns auch das griechische Wort ein bisschen genauer anschauen, das Jakobus hier verwendet für das Wort Zweifel, dann ist es ein Wort, das man übersetzen kann mit Zögern, ja, mit etwas kämpfen, unterscheiden, ja, verschiedenartig denken, nicht ausgerichtet zu sein. Es ist also nicht dieser hinterfragende Zweifel oder über alles wissen zu müssen, sondern dieses ewige Grübeln, ja, diese Unentschiedenheit. Zögernd der Zweifel. Vielleicht nur im Hinterkopf eine andere Option offen halten. Nicht alles auf Gott zu setzen. Nicht wirklich überzeugt zu sein, dass ich mir von Gott was erwarten kann. Dass er fähig ist. Also genau das Gegenteil von Vertrauen. ja, meine eigenen Optionen nur in der Hand zu behalten. Und Vertrauen ist so wichtig, ja. Glaube bedeutet ja eigentlich auch Gott zu vertrauen. Vertrauen auf die Dinge, die wir nicht sehen können, die er uns aber verspricht, wie es im Hebräer heißt. Warum ist Vertrauen so wichtig? Wenn ich zweifle und Gott nicht vertraue, dann werde ich immer mit meinen eigenen Lösungen kommen, werde ich Optionen nur in Erwägung ziehen oder selbst aktiv werden, wo es vielleicht gut wäre, Gott zu vertrauen. Denken wir an Abraham. Gutes Beispiel, ja. Er hat nicht darauf vertraut, dass Gott fähig ist, ihn einen natürlichen Nachkommen zu schenken. Darum hat er mit seiner Magd ein uneheliches Kind gezeugt, aus dem viele Probleme entstanden sind. Denken wir an das Volk Israel, das nicht darauf vertraut hat, dass Gott fähig ist, sie zu versorgen und sie durch die Wüste zu führen. Und wie Mose dann 40 Tage mal am Berg war und nicht mehr zurückgekommen ist, sind sie komplett durchgedreht und haben sie einen eigenen Gott aus Gold gebastelt. Weil sie so gezweifelt haben, weil sie so unsicher waren, so unbeständig. Einmal dort, einmal hier, wie es Jakobus sagt. Wenn ich zweifle dran oder darauf vertraue, dass Gott sie um mich kümmert, nehme ich Gott den Raum an, sein Wirken zu zeigen. Glaube ist die Operationsbasis, wenn man so will, durch die Gott in uns und hier auf der Erde wirkt. Ja, Glaube ist und Vertrauen ist das Zentralste überhaupt. Ja, durch Glaube sind wir gerettet. Das ist der Grund unserer Erlösung. Glaube und Vertrauen bildet den Kern des Evangeliums, an dem wir festhalten. Und so ist es auch der Kern des Gebets, Gott zu vertrauen. Und Jakobus bringt es eigentlich perfekt zum Ausdruck, wenn er sagt, dass dieser zögernde Zweifel uns im Innersten spaltet. Es nimmt unsere Ausrichtung und somit nimmt es auch unsere Kraft. Wohingegen Jesus in Markus 9,23 sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Unser Vertrauen auf Gott gibt uns auch Kraft und Stärke. Es gibt uns ein Ziel, es gibt uns Ausrichtung und es gibt uns auch die Kraft, Dinge wirklich zu erreichen, die im Gottes Willen sind. Gott zu vertrauen ist unsere größte Stärke. Und wenn du jetzt vielleicht doch auch ein bisschen mutig bist und denkst, boah, hey, ich bin so ein Zweifler, ich bin immer so unsicher, ich habe nie diese Sicherheit, von der du gerade redest. Wie kann ich diese überwinden? Werde ich jemals ein Gebet beten, das Gott da hören wird, wenn ich immer so unsicher bin? Dann möchte ich dir ermutigen, die Lösung, diese Unsicherheit zu überwinden, ist genau diese väterliche Seite Gottes, die Jakobus uns in dem Vers davor gezeigt hat. Weil Gott sagt ja nicht einfach nur so, vertrau mir, ja, und schau, was passiert. Er gibt uns einen Grund zum Glauben. Er gibt uns ein Versprechen, auf das wir uns stützen dürfen, dass er gut ist, dass er uns geben möchte, dass er es liebt, großzügig zu sein. Und da ist es dann eine Entscheidung, will ich mich auf dem stützen oder will ich es auch nicht. Also wenn der Zweifel an dir nagt, dann lass dich überzeugen von dieser guten Seite Gottes, die er unmissverständlich klar macht in seinem Wort und halt dich an der fest. Setz alles auf ihn und halt da nicht nur andere Optionen offen. Und das ist unsere erste Bedingung. Fürs Gebet. Ja, Gott zu vertrauen ist notwendig, damit unser Gebet Durchschlagskraft hat, damit es Frucht bringt. Aber, und da kann man wirklich sagen, Gott sei Dank, ist es nicht die einzige Bedingung, damit unser Gebet erhört wird. Stellt euch einmal vor, jedes Gebet, das wir im Vertrauen sprechen, wird sofort erhört. Bin mir nicht so sicher, ob das immer gut für uns wäre. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch den Film Bruce Allmächtig kennt. Der theologische Wert dieses Films sei mal dahingestellt. Aber es geht darum, dass der Bruce sich unglaublich beschwert bei Gott und sagt, du machst deinen Job richtig schlecht. Ja, bei mir läuft alles einfach nur daneben. Ja. Katastrophal. Und dann sagt Gott, ja pass, Bruce, wenn du das so viel besser kannst wie ich, dann darfst du gern meine Aufgaben übernehmen. Und der Bruce bekommt alle Fähigkeiten Gottes. Ja. Und eine der ersten Sachen, über die er sich kümmern muss, ist einmal, alle Gebete zu beantworten. Jetzt nicht einmal von der ganzen Welt, sondern nur von seinem Stadtteil, ja, das ist einmal mehr als genug, sind trotzdem über 3 Millionen auf seinem Computer, die er sich dann anzeigen lässt, die Gebete. Und er ist maßlos überfordert, ja, jedes einzelne zu beantworten. Und er denkt, jetzt habe ich eine gute Idee, ich beantworte einfach alle Gebete pauschal mit Ja. Egal was es ist. Und was ist das Ergebnis? Die absolute Katastrophe bricht aus. Chaos pur, ja. Hunderte, tausende Menschen gewinnen gleichzeitig im Lotto und kriegen jeweils dadurch nur ein paar wenige Dollar, weil ja der Gewinn immer durch alle geteilt wird. Massenproteste brechen aus, ja, das Wetter spielt verrückt, der eine betet für Regen, der andere für Sonne. Chaos pur. Ja. Also wir Menschen haben ja doch ein sehr begrenztes Sichtfeld und Denkweise. Wenn alles erhört wird, was wir im Vertrauen beten, das wäre wahrscheinlich nicht die beste Option. Und aus diesem Grund gibt uns Jakobus nur eine ganz wichtige zweite Bedingung für erhörtes Gebet und erklärt es uns in der zweiten Textstelle in Jakobus 5. Und dort heißt es in Vers 16b, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und hier lesen wir es klar, dass eine ganz wichtige Voraussetzung für Gebet ist, das viel zustande bringt, das wirkungsvoll ist, dass wir uns selbst und unser Gebet sich nach dem Willen Gottes richtet. Einen wichtigen Schlüsselvers dazu finden wir in Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Und dort steht, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und da kommen wir genau zu dem, was ich eingangs erwähnt habe. Bei all den Ermutigungen und Wahrheiten über das Gebet, die Jakobus uns gibt in seinem Brief, die wir in Anspruch nehmen dürfen, dürfen wir nie vergessen, dass Jakobus keinen Brief schreibt, kein Lebensberater, der hat 10 Tipps und Tricks, wie ich alles bekomme von Gott, was ich möchte. Oder der hat 3 Schritte, um ein erfolgreiches Leben zu führen und im Gebet, keine Ahnung, meine Karriere nach vorne zu bringen. Na, ich habe eingangs erwähnt, dass wir nie vergessen dürfen, dass alles, was Jakobus schreibt, auf der Botschaft des Evangeliums gründet und auf meiner Nachfolge. Der Botschaft, dass Jesus den Tod und das Kreuz auf sich genommen hat, die ganze Konsequenz meiner egoistischen Selbstsucht, meiner Sünde, damit ich für immer frei davon und für immer leben kann. Und es gründet auf meiner Nachfolge. Das bedeutet, dass ich dieses Angebot angenommen habe, dass ich gesagt habe, Gott, du sollst Herr in meinem Leben sein. Jesus, du sollst der König sein. Dein Wille geschehe, nicht mehr meiner. Dein Wille werde immer mehr zu meinem Willen. Der Nachfolge, wo ich den Worten Jesu Glauben geschenkt habe, wo es heißt, derjenige, der sein Leben finden möchte, wird es verlieren und der es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Der Nachfolge, wo ich bereit bin, meinen ganzen Egoismus, wo sie nur alles um mich dreht und mein altes Ich am Kreuz mit Jesus sterben zu lassen, damit ich frei bin, nimmer um mich selbst dauernd drehen zu müssen, frei bin für Gott und für andere zu leben. Frei bin, nicht mehr selbst leben zu müssen, sondern Christus in mir. Ich möchte nicht mehr Sklave meiner selbstsüchtigen Natur sein. Und deswegen geht es beim Gebet nicht darum, meine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen und mir einen Ferrari zu erbeten, sondern meine tiefe Freude in Gottes Willen zu finden. Dass mein größter Wunsch wird, dass es mein größtes Verlangen wird, dass mein Gebet meinen Mitmenschen und mir selbst zum Segen wird. Das heißt ja nicht, dass es uns schlecht gehen muss. Ja, Gott möchte ja Gutes für uns. Aber er weiß es halt am besten. Und dass mit meinem Gebet Gott geehrt wird. Gott wird mein Gebet nur erhören, wenn es in seinem Willen ist, weil Gott lässt sich zu nichts Schlechten, Egoistischen oder Sündigen manipulieren. Also die zweite wichtige Voraussetzung für Gebet, dass es Früchte bringt, dass es erhört wird, dass ich selbst mich ausrichte nach dem Willen Gottes, dass ich mich von ihm formen lasse durch sein Wort, durch sein direktes Reden, dass mein Willen immer mehr zu sein wird und dass mein Gebet dann letzten Endes an seinem Willen ausgerichtet ist. Jetzt könnte man die berechtigte Frage einwerfen, wenn es ja eh nur darum geht, Gottes Willen geschehen zu lassen, warum dann überhaupt beten? Wenn Gott ja etwas möchte, und er ist ja allmächtig, dann wird er es ja wohl tun. Warum sollte ich mich dann überhaupt noch abmühen und etwas bitten? Gott wird ja schon machen, was er will. Und diesen Gedanken liegt ein kleiner Denkfehler zugrunde, dem wir, glaube ich, schnell auf die Schliche kommen, wenn wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Weil wenn wir jetzt sagen, es ist eh sinnlos zu beten, Gott macht ja eh, was er möchte, dann kann man auch gleichzeitig sagen, ich kann jegliches Handeln in meinem Leben sofort beenden, weil es wird überhaupt keinen Einfluss nehmen. Ja? Warum soll ich mir die Hände waschen? Wenn Gott will, dass meine Hände sauber werden, wird er sauber machen, ohne dass ich sie immer wasche. Und wenn er will, dass sie dreckig bleiben, kann ich so viel Seife nehmen, wie ich nur möchte, sie werden sowieso nicht sauber. Warum einen Regenmantel anziehen, Wenn Gott will, dass ich trocken bleibe, wird er es schon machen. Wenn er will, dass ich nass werde, dann werde ich trotz Regenmantel nass. Und ich glaube, umso weiter man das spinnt, umso schneller merkt man, da stimmt irgendwas im Denken nicht. Warum überhaupt irgendwas tun, warum beten? Ja, Gott hat einen Willen und der geschieht auch. Aber Gott, und das sieht man vor allem auch in der Schöpfung, hat uns die Freiheit gegeben, Einfluss auf das zu nehmen, was geschieht und was er möchte. Er hat uns die Freiheit des freien Willens gegeben, selbst Entscheidungen zu treffen und mit ihm gemeinsam Dinge zu bewirken. Ja. Er möchte, dass wir mit dabei sind. Er möchte gemeinsam mit uns Sachen machen. Und wir dürfen Einfluss auf das Geschehen nehmen. Das ist ähnlich wie bei einem Theaterstück, wo der Autor zwar eigentlich die Rahmenhandlung und das Setting und den Schauplatz festgelegt hat, der ist unveränderlich, aber gewisse Details lässt er der Improvisation der Schauspieler über. Ja. Gott hat die Geschichte geschrieben, er hat den roten Faden bereits vor langer Zeit geplant, aber er hat uns die Freiheit gegeben zu improvisieren. Er hat uns die Freiheit gegeben, mit Einfluss zu nehmen. Und darum hat unser Gebet Einfluss und darum hat aber Gott uns auch den freien Willen gegeben und die Möglichkeit zu handeln. Und unsere Handlungen bringen unweigerlich Konsequenzen mit sich. Konsequenzen, die er nicht verändern wird. Wie sehr sie ihn auch schmerzen, wie sehr sie vielleicht dagegen sein Willen sind, diese Freiheit hat uns gegeben. Die ist wichtig, die macht uns zum Menschen. Dass wir Handlungen setzen dürfen, die Konsequenzen nach sich ziehen, seien sie gut oder böse. Und mit dem Gebet ist es ähnlich, aber genau mit diesem einen großen Unterschied. Wie ich es gerade gesagt habe, mit unserem Handel können wir ungestört Einfluss nehmen. Ungestört. Wir können Sachen tun, die Gutes bewirken, sehr viel Gutes. Wir können aber Sachen tun, die sehr, sehr viel Böses hervorbringen. Brauchen wir nur einen kurzen Blick auf die zwei Weltkriege werfen. Brauchen wir nur einen kurzen Blick auf das ganze Leid werfen, das wir Menschen auf dieser Erde verursachen. Gott wird es nicht verhindern. Gott wird diese Konsequenzen nicht wegnehmen. Beim Gebet gibt es diesen einen großen und wichtigen Unterschied der Einflussnahme, dass Gott sie das Recht vorbehalten hat, das letzte Wort zu reden. Dass nicht, egal was wir beten, das Konsequenzen nach sich zieht. Er entscheidet, was erhört wird und was nicht. Und somit ist diese Art Einfluss zu nehmen, die ungleich stärkere, weil sie keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen wird. Egal um was wir bitten, es wird nur zum Guten dienen und es wird nur Gottes Willen geschehen. Und C.S. Lewis beschreibt diese Situation mit einem sehr passenden Bild, finde ich. Mit einem Bild eines Schuldirektors, der Folgendes zu seinen Schülern sagt. Dies und jenes, diese Sachen, die sind euch laut Schulordnung erlaubt, ja, die dürft ihr machen. Die sind harmlos, die sind hundertprozentig in meinem Willen. Da braucht ihr nicht drum fragen, die könnt ihr immer und jederzeit tun. Aber dann gibt es dies und jenes auf dieser Seite, das ist zu gefährlich. Das ist zu kompliziert, das lässt sich nicht einfach mit allgemeinen Vorschriften regeln. Da kann man nicht jetzt pauschal sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Wenn ihr etwas davon tun wollt, dann müsst ihr mit eurem Anliegen schon zu mir in mein Büro kommen und die Sache mit mir besprechen. Und dann schauen wir weiter. Und mit dem Gebet ist es genauso. Gott hat einen allgemeinen Willen, der ist unveränderlich, den finden wir in der Bibel. Aber in vielen Sachen, in vielen einzelnen Situationen, dürfen wir in sein Büro kommen und die Sache mit ihm besprechen. Und dann schauen wir weiter. Und da sind Dinge möglich, wo wir Einfluss nehmen dürfen, die dann genauso Gottes Wille sind, die genauso gut sind, die aber erst durch unser Gebet bewirkt werden. Wir dürfen mit unserem Gebet viel Einfluss nehmen und Gott bestürmen mit allem, was uns am Herzen liegt. Und darum möchte ich gegen Ende hin nochmal das ermutigende Beispiel von Elia bringen, das Jakobus auch ganz am Ende erwähnt, in die Verse 17 bis 18. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Durch Gebet wird das Unmögliche möglich. Elia war ein ganz normaler Mensch. Er war kein Übermensch. Er war nicht was Besonderes in dem Sinne, dass er irgendeine Fähigkeit oder Gabe oder Leuchtung gehabt hätte, die uns verwehrt wäre. Und sein Gebet hat den Einfluss oder den Verlauf der Geschichte eines ganzen Landes verändert. Sein Gebet hat Gottes Wille bewirkt das Gericht zu bringen, dass es 3 Jahre nicht mehr regnet. Und dann aber auch wieder zu beenden, dass es wieder regnet. Und das hat nicht Gott selbst einfach nur passieren lassen. Er hat Elias Gebet dazu verwendet. Und Elias Gebet hat quasi das Unmögliche möglich gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch es regnen lassen kann und es wieder aufhören lassen kann. Für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und wer die Geschichte genau kennt, man kann sie übrigens in 1. Könige 18 finden, weiß, dass Elia, als es darum ging, dass Gott doch endlich wieder regnen lassen sollte, 7-mal darum gebetet hat. 7-mal hat er Gott gebeten, dass es wieder regnet, und er ließ jedes Mal noch Regen Ausschau halten. Und 6-mal ist gar nichts passiert. Wolkenloser Himmel. 6-mal. Erst beim 7. Mal hat sie begonnen, nach dem Gebet eine kleine Wolke zu formen. Nicht mehr. Aber Elia hat so einen Glauben gehabt, so ein Vertrauen, dass es Gottes Wille ist und dass es passieren wird, dass er nicht gezögert und gezweifelt hat und sofort gewusst hat, allein nur wegen der kleinen Wolke, es wird regnen. Und hat das, was dann notwendig war, veranlasst. Und genau das ist passiert. Es hat dann geregnet. Aber er hat vorher 6-mal erfolglos darum gebeten. Wie oft betest du für Dinge, die nicht sofort passieren? Wie schnell lässt du dich ins Boxhorn jagen und gibst auf? Gott möchte gerne geben. Und bei Dingen, die er uns auch ans Herz legt vielleicht, oder wo wir überzeugt sind, dass sie wichtig und gut sind, dürfen wir beständig bleiben im Gebet. Elia hat nicht aufgegeben noch ein 3. Mal. Oder auch nicht noch ein 4. Mal. Er hat gebetet, bis es passiert. Und es war letzten Endes 7-mal. Und durch unser Gebet können unmögliche Dinge möglich werden. Und wenn uns was die Geschichte von Elia lehrt, dann das, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Zu vertrauen, zu wissen, dass Gott gerne gibt. Dass er an unserer Seite ist, dass er uns kennt und dass sein Wille und das dadurch das ultimativ Beste passieren wird. Und so möchte ich zusammenfassen, was wir heute über das bittende Gebet gelernt haben. Ja. Unsere erste kurze Lektion war, wir dürfen immer und überall kommen, wir dürfen so wie wir sind beten, ungefiltert, ungeschönt, authentisch. Zweite wichtige Wahrheit war, die wir verinnerlichen müssen in unserem Gebet, in unserem Alltag. Gott gibt gerne. Er ist großzügig, er liebt es zu geben. Und er macht uns keine Vorwürfe dabei. Das dritte war, dass wir in einer Haltung des Vertrauens bitten sollen. Dass wir uns nicht schwächen lassen durch Zweifel, nicht an Gottes Willen oder Können zweifeln. Das vierte war, unser Gebet soll sich nach Gottes Willen ausrichten. Ja. Wir sind Christen, es geht nicht mehr um unsere egoistische Selbstsucht. Es geht nicht mehr um, dass sie alles um uns dreht, sondern wir wollen mit unserem Gebet unsere Mitmenschen, dadurch auch uns selber, aber vor allem Gott ehren und unsere Mitmenschen segnen. Und das fünfte war, das Gebet, das Unmögliche möglich macht. Absolut, wenn es in Gottes Willen ist, wenn wir Vertrauen haben. Vor allem, wenn wir dranbleiben. Das Dranbleiben ist ja eigentlich ein Zeichen unseres Vertrauens zu Gott. Und heute haben wir halt wieder viel gehört, viel gelernt, Theoretisches. Die Frage ist, glaubst du das? Und wenn du es glaubst, bist du bereit, diesen Glauben Taten folgen zu lassen. Das Motto von unserer Predigtreihe ist ja Active Faith, aktiver Glaube. Wenn du das glaubst von dem, was ich heute gesprochen habe, wenn du überzeugt bist, dass das stimmt, dann möchte ich dich ermutigen, deinen Glauben aktiv werden zu lassen und das heute und jetzt in Anspruch zu nehmen. Wenn du heute da bist und du hast ein Anliegen, was immer es ist, sei es ein Mangel in irgendeinem Bereich, sei es ein Schmerz, sei es eine Krankheit, sei es eine innere Verletzung, die geheilt werden muss, irgendwas, was du von Gott dir erbittest, oder Anliegen von jemand anderem, den du kennst, dann bring das Anliegen jetzt hier an dieser Stelle zu Gott. Bitte für dich, bitte für andere. Und trage es vor Gott mit dem Wissen, dass er dir gerne geben möchte. Dass er dich nicht ablehnt, egal mit welcher Bitte du zu ihm kommst. Und ich möchte dich einfach echt ermutigen und dazu auffordern, bete alleine im Stillen, wenn es für dich dran ist. Aber wenn du einfach ein Anliegen hast, bete gemeinsam mit dem anderen. Oder geh einfach zu einer Person, der du vertraust. Jesus verspricht uns auch, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Ja, gemeinsames Gebet bewirkt viel. Da, wo mehrere Leute ausgerichtet sind und Vertrauen haben, da ist viel Kraft und Stärke da. Und ich möchte dich echt ermutigen, was es auch ist, bring es jetzt in dieser Zeit vor Gott und setz es klein in die Tat um. Ja? Lass die Predigt nicht einfach wieder umgesetzt an dir vorübergehen. Lass dieses kostbare Wissen aktiv werden. Setzen wir es in die Tat um und gehen jetzt gemeinsam ins Gebet und bitten Gott um die Dinge, die uns am Herzen liegen.